Das sind die Liedhaber. Mit Pat und Ash.
Hi Ash.
Hi Pat.
Und herzlich willkommen zu Die Liedhaber. Ich saß neulich zu Hause vom Fernseher, hab einen Film oder irgendeine Serie geguckt. Ich weiß nicht mehr. Und was ist dann passiert? Bumm, Strom geht aus.
Stromausfall oder was?
In der ganzen Wohnung. Was macht man dann? Oder was hättest du gemacht?
Ja, zum Kasten.
Genau, normalerweise würde ich dann zum Sicherungskasten gehen. Bin ich gegangen und sehe, der Hauptschalter war drin. Also daran lag es nicht.
Rechnung nicht bezahlt.
Nein, warte. Und ich denke so, okay, keine Ahnung, scheint vielleicht ein größeres Problem zu sein. Weiß nicht, ich warte dann so 5 Minuten, vielleicht legt sich das ja gleich wieder. Also es lag auf jeden Fall nicht am Sicherungskasten. Und es löst sich nicht. Ich sitze dann auf dem Balkon und dann sehe ich, so 1-2 andere Leute kommen auch raus aus dem Haus. Weil wir haben so ein größeres, also so ein Reihenhaus, das heißt Reihenhaus, so ein Block wohne ich. Und dann kommen mehrere Menschen raus auf den Balkon. Dann sehe ich, okay, anscheinend hat das ganze Haus keinen Strom. Okay, denke ich mir. Also es ist ein größeres Ding, liegt nicht nur an unserer Wohnung, sondern es scheint überall das Problem zu sein. Kann ich nur warten oder hoffen, dass es sich irgendwie gleich löst. Und dann sehe ich, gegenüber der Block hat anscheinend auch keinen Strom.
Ja.
Auf einmal sind die Leute auf dem Balkon, weil keiner weiß, wohin das ist. Es war auch abends, also gegen 20 Uhr, es war ziemlich warm, also es war auch kein Problem, jetzt draußen rumzulaufen. Und dann sehe ich, wie ein paar Nachbarn auch miteinander reden. Und hey, habt ihr Strom? Nee, alle, kein Internet, kein Strom, kein gar nichts. Auch kein Signal. Also ich konnte auch nicht telefonieren.
Kein Signal.
Ja, pass auf. Dann, ja, warte ich 10, 15, 20 Minuten und dann sehe ich, ich wohne direkt an der Straßenbahn. Also man kann aus meinem Zimmer, aus meiner Wohnung auf die Straßenbahn blicken. Und dann sehe ich, die Ampeln gehen nicht.
Wir haben hier Kriegszustände oder was?
Pass auf, die Ampeln gehen nicht. Ja. Die Straßenbahn fährt nicht. Die Lichter von den Straßenbahnen, also die von der Station, alles aus. Keine Ampeln gehen. Kein Rot, Grün, Gelb, gar nichts. Fußgänger, auch für Autos.
Es ist halt krass, wie so etwas Einfaches, in Anführungsstrichen, ne, wie man es sehen will, aber
Strom,
ich meine, wie gesagt,
Strom
alle gehen raus.
Ist ja auch nichts mehr Einfaches.
Ja, klar, aber genau, etwas sehr Essentielles, Einfaches. Ja, wie gehst du damit um?
Genau.
Und was ist jetzt?
Was habe ich gemacht? Ich sitze dann da rum. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich kann ja auch kein Licht, ich kann auch nichts kochen.
Wen ruft man an bei sowas?
Ich kann niemanden anrufen.
Ach, stimmt, kein Netz.
Genau. Also wirklich, ja, Zustand wie in der Höhle.
Ja.
Hab ich erstmal mein Fahrrad genommen, ich fahre ganz gerne Fahrrad, und bin erstmal um den Block gefahren. Und in meinem ganzen Stadtteil sind auch Leute auf der Straße. Weil keiner weiß, was er machen soll. Weil anscheinend mein ganzer Stadtteil hatte keinen Strom.
Ach, krass. Krass. Aber weiß man warum?
Also war nichts Großes, war irgendwas in der Leitung, irgendein Hauptding oder sowas.
Ah, okay.
Aber der ganze Strom, der ganze Stadtteil hatte keinen Strom und kein Netz und kein Internet.
Ja.
Ich fahre dann halt wirklich durch den Stadtteil und wirklich überall, weil es war ja auch recht warm und sowas, 20 Uhr, 21 Uhr, sitzen Leute auf der Straße, weil die quatschen auf einmal miteinander. So ein bisschen wie in Corona damals, muss ich mit irgendwelchen Leuten reden, ne? Weil ich habe ja keine sozialen Kontakte sonst. Und das war ultra interessant. Also ich auch, wie gesagt, Bahnen fahren nicht, Ampeln gehen nicht, Autos fahren irgendwie, also in der Hoffnung, dass sie sich nicht miteinander zusammenkrachen. Und das war crazy. Ich bin dann sozusagen in den nächsten Stadtteil gefahren, also es ist nicht weit bis zum nächsten Stadtteil. Und auf einmal wirklich an der Grenze von diesem Stadtteil, also da, wo meine Postleitzahl sozusagen wechselt, bumm, Netz, Strom, alles.
Ja, aber
das bedeutet also, irgendein Hauptmast oder irgendeine Hauptleitung, die wahrscheinlich nur für diesen Stadtteil, in dem ich wohne, zuständig ist, ist ausgefallen. Irgendwas ist da passiert.
Ist das offiziell? Also weißt du
das? Ja, in der Zeitung stand das auch.
Ah, okay.
Das hat sich auch dann irgendwann behoben.
Weil ich sag dir gleich was dazu, aber ja, erzähl weiter.
Und du musst dir vorstellen, bei mir zu Hause ist ja eine Sache. Supermärkte hatten nichts mehr, Kiosk nichts mehr, alles zu. Und wenn so ein Supermarkt keinen Strom hat, weil wir hatten super, das war vor mehreren Wochen, das ist schon eine Weile her, als so diese Überschwemmung gab hier in Deutschland, dieser Starkregen, da hat ein Supermarkt bei mir in der Nähe, ich glaube wirklich, einen 6-stelligen Betrag verloren, weil die ganzen Produkte überschwemmt wurden.
Ja, klar.
Ne? Ja, ja. Und wenn da halt irgendwas kaputt geht. Das kannst du nicht von heute auf morgen irgendwie klären. Und ja, ich meine, Ende vom Lied, es hat sich nur noch 3-4 Stunden geregelt. Aber du merkst irgendwie, wenn du keinen Strom hast, was machst du
dann? Was machst du dann?
Ja. Ich konnte nicht kochen, mein Kühlschrank war aus, ich hatte nichts zu machen und zu tun gefühlt. Ohne Strom geht's halt nicht. Hm. Und das war schon irgendwie interessant, irgendwie spannend zu sehen, was wäre, wenn wir keinen Strom hätten. Aber auch irgendwie gruselig zu sehen, wie abhängig wir von Strom sind.
Definitiv, ja. Ja. Ganz kurz dazu, weil ich weiß nicht, wie lange das her ist, aber ich gehe ja sehr, sehr gern zum Friseur. Und sehr, sehr häufig. Und ich sag mal so, unsere Barber, wir haben ja oft, ja, alle Gespräche, also es gibt kein Tabu. Das war mal ganz witzig dort. Und ich meine, gehört zu haben, also es gab einen anderen Friseur, jetzt nicht meiner direkt, der mit einem anderen gesprochen hat, der ihm gerade die Haare auch geschnitten hat. Und da ging es, glaube ich, wohl um dieses Thema. Ich meine, ich kenne ja auch dein Viertel und sowas. Und dieser Dude, der da sitzt, der kommt aus diesem Viertel. Und er meinte, ja, es gab letztens einen Stromausfall. Ist nichts, also nichts Schlimmes gewesen, aber es gab halt, keiner hatte Strom, keiner hatte Netz, keiner hatte gar nichts und sowas. Und deswegen, es erinnert mich an das. Also wahrscheinlich ist das die Story.
Wahrscheinlich, also es war auch nur in unserem Stadtteil.
Witzig. Was hat mein Barber jetzt gesagt? Er sagt, weißt du, was das war? Das war auf jeden Fall ein soziales Experiment. Da war ich 100% sicher. Der meinte so, ja, der meinte so, naja, also, ja, gut, es ist halt, war halt Stromausfall, es ist halt blöd gewesen und sowas. Er so, nein, 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 nein. Die Stadt oder irgendwie da oben, wer auch immer.
Natürlich die da oben.
Genau. Hat in dem Fall gesagt, hier, wir kappen jetzt mal den Strom, um zu sehen, wie sich Leute in, ja, ich sag mal, kriegsähnlichen Zuständen verhalten. Der andere hat es auch ein bisschen stehen gelassen.
So, was sagt man denn dazu?
Ja, genau, weil der wollte jetzt nicht so wirklich darauf eingehen. Aber ja, er dachte auch so, boah, weiß ich nicht genau.
Naja, also
ich... War es ein soziales Experiment?
Kann jetzt nicht, also die Zeitung hat nicht davon geschrieben, dass es ein soziales Experiment war.
Das sagen sie, er würde jetzt sagen, ja, natürlich lässt man dich so in dem glauben.
Ich finde es halt eher interessant, wie gesagt, wie abhängig wir von Strom sind. Mhm. Sowohl halt im...
Das sollte ja auch getestet werden von die da oben.
Ja. Stell dir mal vor, es wäre Winter gewesen halt. Also wie gesagt, es war jetzt im Sommerabend, 20 Uhr, 21 Uhr ist immer noch hell. Mhm. Aber ich glaube, das ging bis 11 Uhr oder so. Dann, wenn man so langsam Licht gebraucht hat, mhm, also wenn man Lichter braucht, damit man was sieht... Dann wäre es gut gewesen, Strom zu haben. Dann hatte man ja auch Strom.
Also Barber Steven würde jetzt sagen, guck.
Seine Theorie hat anscheinend Bestand.
Ja, also der bleibt auch da.
Naja, gut. Ja, so viel zu wilden Kriegsstories. Was haben wir heute? Heute ein Album, das mir persönlich sehr wichtig ist.
Mir auch, möchte ich sagen.
Ich glaube, ich werde heute ein bisschen emotionaler in der Folge.
Ja, okay.
Genau. Also ich rede es von Ushers Confessions.
Yes.
Ich weiß gar nicht, wo
Oder ich... Oder soll ich yeah sagen?
Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, ich glaube, hier sind auch wenige Leute jetzt dabei, denen dieses Album kein Name ist.
Ja,
also eigentlich kann jeder was mit diesem Album anfangen.
Das ist auch so, gerade dieser Song, ja. Ich glaube, also wenn du nicht mal weißt, dass es von Usher ist... Du hast ihn auf jeden Fall gehört.
Ja, also irgendwo hast du den schon mal gehört. Aber du bist schon zu weit.
Ich bin schon zu weit.
Du bist schon zu weit. Wir kommen noch dahin. Ich habe dieses Album genommen, weil es mir ein sehr, sehr wichtiges Album ist. Es verkörpert eigentlich alles, was ich unter Musik verstehe, beziehungsweise was für mich mein Favorite Genre, Musik etc. ist. Mhm. Bei aller Liebe für MJ, bei aller Liebe für Hip-Hop, Rap und DJ Coles, Disco, Funk und alle Genres, die ich noch mag, R&B ist das, was ich am meisten mag. Ich mag auch, ne, Soul, Neo-Soul und sowas. Das ist da nebeneinher. Aber mit R&B verbinde ich auch eine sehr emotionale Zeit. Und vor allem 2000 R&B. Also R&B hat sich auch gewandelt. Der 90er R&B klingt ein bisschen anders als der 2000er R&B. Und der 2000er R&B ist auch eine Zeit, ja, wo ich mein wo ich in meinen Teenie-Jahren war, 13, 14, 15, 16, 17, plus minus.
Mhm.
Und auch da kam dieses Album raus.
Mhm.
Also interessanterweise ist Musik ja auch sehr emotional verbunden für die meisten Menschen. Mal kurz eingeschwenkt, ich habe das neulich in einem Podcast oder so gehört, so eine Art Musikpsychologe war das.
Ja.
Und da ging es darum, warum du diese Musik magst, die du heute hörst.
Mhm.
Jetzt, du bist jetzt in den 30ern, warum magst du zum Beispiel Hip-Hop und Rap so sehr oder zum Beispiel mehr als ich? Weißt du, warum ist Hip-Hop-Rap dein Steckenpferd? Wenn du jetzt mal auf dich zurückguckst,
ja,
wann du diese Musik kennengelernt hast, dann liegt das meistens daran, dass du sie in bestimmten Jahren kennengelernt
hast. Das stimmt, ja.
Entweder sehr, sehr früh, durch deine Eltern zum Beispiel, oder so in den Early-Teenie-Jahren.
Mhm.
Und das sind so die prägenden Jahre, was Musikgeschmack angeht, habe ich gehört.
Ja, das ist tatsächlich so gewesen, bei, wenn du jetzt sagst Hip-Hop, das war, das war in meinen Teenie-Jahren, also recht spät, sage ich mal noch. Da gab's, die 90er waren ja schon längst vorbei. Aber, also wie gesagt, ich hab sie nicht live miterlebt, wenn du so willst. Aber ja, es waren meine Teenie-Jahren. Also, auch wenn es später ist.
Du hast in dieser Zeit,
diese
Musik
ja
kennengelernt.
Mm-hmm.
Und das meine ich damit, Musik ist auch sehr emotional verbunden. Also wenn ich dir jetzt ein Genre bringe, zum Beispiel, ich würde sagen, ein Genre, was für mich noch recht neu ist, aber was ich sehr mag, so Afro-Amapiano.
Ja.
Das mag ich sehr gerne, das Genre. Ja. Aber es hat nicht den gleichen Stellenwert. Und es wird sehr schwierig sein,
weil du es später kennengelernt
hast. Genau, aus psychologischer Sicht, jetzt in den 30er Jahren ein Genre kennenzulernen, das den gleichen Stellenwert haben wird wie Hip-Hop und Rap.
Ah, ich verstehe.
Also es ist musikpsychologisch sehr schwierig, das so aufzubauen.
Ja, ja.
Weil das, was du damals in deinen Teenie-Jahren oder deinen frühen Kindheit auch teilweise mitbekommen hast, das prägt dich meistens und das wird dich immer begleiten.
Hm.
Also für alle Leute, die jetzt hier zuhören, die können ja vielleicht mal gucken, das, was deren Lieblingsgenre ist, hat meistens sehr früh schon angefangen. Also es ist sehr ungewöhnlich, dass man, sag mal, mit 12, 13, 14, 15 diese Musik hört und mit 35 eine komplett andere Richtung hört.
Hm.
Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwann mal Schlager voll geil finde, geiler als R&B, ist sehr, sehr, sehr gering.
Sehr, sehr gering, ne? Ja,
und das hat musikpsychologische oder psychologische Gründe. Und R&B, unter anderem auch dieses Album, verkörpert halt das, was ich unter R&B verstehe.
Verstehe.
Ja. Nicht, dass es gibt ja noch andere Arten von R&B, aber was ich so geil finde und was mein Musikgeschmack maßgeblich geprägt hat, ist diese Zeit und dieses Album. Und deswegen ist es auch für mich so ein wichtiges Album.
Hm.
Also dieses Album, also wir gehen da nochmal gleich inhaltlich ein bisschen rein, aber R&B, gerade in den early 2000ern, late 90s, das ist so, ja, Liebe machen, Herzschmerz, mir tut alles weh und auch im Regen tanzen, ein bisschen Late Night Dance, ohne T-Shirt.
Natürlich ohne Shirt, ich wollte es gerade sagen. T-Shirt. Also mit Shirt bist du eigentlich ein Loser.
Genau, also es wird doch viel, also jetzt nicht, dass ich meinen Early Teenies irgendwie so viele Beziehungen oder so hatte oder irgendwie körperlichen Kontakt oder sowas.
Das.
Aber pass auf, es war dann so, ich war ja in dieser Zeit, ja, Teenie, 14, 15, 16, 17. Das ist zum Beispiel die Phase, die erste Liebe,
ja, ja,
so Schulliebe oder sowas.
Richtig.
Ne? Und ich denke dann, diese Songs sind über mich. So, weißt du, ich denke, boah, der singt mir gerade die Seele aus dem Leib.
Du kannst so relate.
Ich kann so hart relate. Ich glaube, dieser Song ist für mich geschrieben. So. Und so war ja diese Zeit auch aufgebaut.
Mhm.
Auch hier in diesem Album, also diese lyrischen Sachen, die sind ja auch nicht alle über Usher selbst.
Ja, eben.
Und ich meine, die Texte sind ja auch teilweise in der Zeit etwas generischer. Jeder hat Herzschmerz mal gehabt und jeder mag Liebe machen und das ist ja alles, das passt ja auf jeden. Anders als Rap zum Beispiel, wo das sehr individuell ist, kann man bei R&B, ob er oder ich das jetzt singe, wir können alle ein bisschen was damit anfangen.
Ja, das stimmt echt. Also, ja, gerade, also ich glaube, Confessions ist halt wirklich so der, also, ne, fass mir den 2000er R&B in einem Album zusammen.
Genau, und das meine ich.
Ne?
Also, 2000er R&B, meine Zeit, mein Steckenpferd, meine Prime-Zeit und dann dieses Album.
Mhm.
Dieses Album verkörpert alles, was ich darunter verstehe.
Mhm.
Ich bin hier heute Morgen aufgestanden und habe Ushers Tiny Desk gesehen. Also, dieses Album begleitet mich bis heute, das fast jeden Tag.
Ja, das ist schon krass. Ich find's halt auch krass, da, ich meine, wir sind hier in Deutschland. Und es ist, also soweit ich mich erinnern kann, es ist übertrieben krass hier angekommen.
Ja, also sogar in Deutschland.
Sogar in Deutschland. Also so gut war dieses Album, beziehungsweise so erfolgreich war einfach dieses Album, diese Ära. Ich würde sagen, er hat einfach eine Ära geprägt.
Auf jeden Fall. Also ist es, wenn du mich fragst, wahrscheinlich das beste R&B-Album, was es gibt. Mhm. Und wie, ich meine, wie oft reden wir darüber, Bro, du bist auf einer Insel gestrandet, welche 5 Alben nimmst du mit? Ja. Und bei mir, das schwankt immer zwischen ein paar Alben, aber ich komme eigentlich immer wieder auf Confessions zurück. Mhm. Wir gehen mal rein. Also wenn wir über Confessions reden, wir reden immer über die Expanded oder über die Special Edition, also die mit den 21 Songs. 21 Songs, knapp 78 Minuten. Weil, mal kurz ein paar Fakten rausgehauen, das Album kam nämlich damals 2004 im März raus und hatte nur 17 Songs. Mhm. Es hatte nur 17 Songs und dann im Oktober kam die Expanded Version raus, also mit den 21 Songs. Das ist auch die Version, über die wir heute reden. Das ist auch die Version, die die meisten damit verbinden. Ich glaube, auf den Streaming-Plattformen kann man gar nicht mal die Originalversion.
Gibt es nicht.
Ich werde auch gleich nochmal den Unterschied zwischen den Einzelnen sagen. Also, wie gesagt, bei der alten Version gibt es dann zum Beispiel so wie Confession 1 nicht, den Song. Und noch ein paar andere Songs. Also das wurde dann nochmal aufgebaut. Aber ich erzähle gleich nochmal was dazu. Vielleicht mal kurz nämlich, wo wir stehen eigentlich. Also wir sind hier im Jahr 2004. Usher bringt hier jetzt sein viertes Album raus. Also Confessions ist nicht sein erstes Album.
Bis dahin war Usher schon krass.
Da war schon jemand.
Ja,
also der hat ja schon seinen Stellenwert gehabt.
Und ich finde, der hat mit 8701 hat er schon gut abgerissen.
Ja, ne?
Also wow.
Wie gesagt, also...
Also wo willst du da noch hin, denkt man?
Genau, deswegen You Remind Me, You Got a Bad. Und auch die Clips und so. Du siehst da deine Frau, tanzt die an auf der Straße. So, das.
Drehst mal ein paar Kreise um sie und sowas.
Und hier, verlierst, ne, dein Shirt zwischendurch mal.
Ja, ja.
Das, was eine Zeit.
Alles okay. Dann tanzt die Frau ein bisschen mit.
Tanzt die Frau
dann läuft sie mit. Wieder ein bisschen.
Genau.
Und Katz und Maus spielen.
Genau. Und ab und zu ist da auch noch ein anderer Typ und sowas. Ja. Also du beobachtest sie aus der Distanz, wie sie zu ihrem Mann geht oder ihrem Freund geht. Aber eigentlich liebt sie dich auch.
Ja.
Was eine geile
Ehe. Es ist halt krass, weil das hat so eine, es klingt, also es sieht ein bisschen dumm aus, aber es hat so eine Leichtigkeit einfach.
Also ich finde, wenn man das mal runterschreibt, klingt das sehr dramatisch.
Ja, ja, ja.
Aber genau, du sagst Leichtigkeit, also man hat es auch nicht.
Hast nicht für voll genommen, genau, also nicht komplett.
Du hörst dir diesen Song nicht und weinst.
Ja.
Genau, also der hat ja auch ein bisschen eine Leichtigkeit drin, dass man das nicht zu ernst nimmt im Sinne von, das macht mich depressiv.
Ja, genau.
Obwohl es eine Herzschmerz-Story teilweise ist.
Genau. Aber Performance, krass.
Ja, so, genau.
So gehst du halt raus.
Und das ist einfach, oh, was eine Zeit, also love it. Ich frage mich auch immer, ich weiß gar nicht, wie oft ich mir die Frage stelle, wenn Confessions heute rauskommen würde, wie würde das ankommen? Es ist so ein bisschen der Zeit geschuldet. Ich glaube, es hätte nicht den gleichen Stellenwert, weil R&B auch nicht mehr den gleichen Stellenwert hat.
Ja, meinst du?
Ja.
Okay, weil ich würde sagen, vom Sound ist es schon zeitlos, oder?
Auf jeden Fall, aber trotzdem glaube ich, es ist unter anderem zeitlos, weil es in dieser Ära auch gekommen ist.
Okay, verstehe.
Ich glaube, dass wenn heute Confessions Album rauskommen würde, ich glaube, es hätte schon einen guten Stellenwert, aber nicht den gleichen Stellenwert. Also die Zeit, zu der ein Album rauskommt, die ist ja auch relevant für den Impact des Albums. Also heute sind ganz andere Sachen wichtiger. Das Album kam jetzt 2004 raus. Ende 2003, also knapp ein halbes Jahr zuvor, war eigentlich schon überlegt, das Confessions-Album zu veröffentlichen. Aber aus marketingtechnischen Gründen hat man es dann auf März 2004 gelegt. Und im März 2004 kam auch das Album dann raus. Mit den 17 Songs. Und Usher und auch sein Team, die wussten, das ist nicht so ganz perfekt, das ist nicht so ganz, wie wir das haben wollten. Aber ne, wegen Deadline und alles wollten die das halt jetzt raushauen. Aber die hatten auf jeden Fall noch ein paar Tracks in der Hinterhand, die es einfach nicht aufs Album geschafft haben. Und so Special Editions, Deluxe Editions, das war ja gängiger, sag ich jetzt mal. Das war auf jeden Fall eine Sache, die da bis dato existiert hat. Heute hat es ja jeder. Also das war damals nicht so gängig, aber gängiger. Und heute ist, also mich wundert es, wenn man nach einer Woche nicht noch eine Special Edition raushaut. Klar. Naja, auf jeden Fall, die hatten auch eine Special Edition im Kopf. Und so gingen die Tage ein bisschen ins Land. Also im März 2004 kam das Album raus. Und dann im August 2004 kommt ein Song raus, der bis dato nicht auf dem Originalalbum drauf war. My Boo. Auf dem Originalalbum nicht drauf, aber... Ja, muss ich irgendwas
sagen? Was soll man dazu sagen? Also hier, ne?
Usher mit Alicia Keys auf der Straße singen.
Auf der Straße.
Late Night. So, das. Was soll ich dazu sagen? Also, dieser Song war auf dem Originalalbum mit 17 Songs nicht drauf. Aber der Song ging halt voll durch die Decke.
Ja.
Also, auch in Deutschland.
Ja, auch in Deutschland.
Also, hat auch voll in dieses Theme von Confessions reingepasst.
Mhm.
wahrscheinlich aus Deadline-technischen Gründen hat es einfach der Song nicht aufs Album geschafft, weil der kam erst im August raus, der Song. Bedeutet also, ey, das ist ein geiler Song, wir müssen den auch auf die Special Edition draufpacken. Und 7 Monate nach ursprünglichem Release, also im Oktober 2004, kam dann die Special Edition raus mit 21 Songs, unter anderem mit My Boo, wo Alicia Keys drauf ist. Vielleicht nochmal kurz zum Vergleich, also was der Unterschied ist zwischen der Originalversion mit 17 Tracks und der Special Edition, über die wir heute reden, mit 21 Tracks. Der Song Throwback zum Beispiel, der hat inzwischen ein Feature mit Jadakiss bekommen. Ja, geht runter wie
Öl. Geht runter, der macht nichts falsch. Ja, ja.
Confessions 1 ist jetzt ein eigener Song.
Ja, das fand ich krass.
Das war so krass.
Das fand ich krass. Das war wie so eine, du hattest so eine Weltkarte, du hattest eine Karte, und aber nur so einen bestimmten Bereich dieser Karte. Und der war schon geil. So, ne, mit dem Interlude früher. Aber auf einmal kennst du die ganze Welt, die ganze Szenerie. Und du denkst dir, ach du Scheiße. Also auch genauso habe ich mir vorgestellt. Aber es ist sogar noch besser. Also,
ja. Also beim Original ist es ja, wie du gesagt hast, ein Interlude. Es ist, für die Leute, die das vielleicht nicht kennen, wenn man den Videoclip von Confessions Part 2 sieht.
Stimmt.
Am Anfang, da hat der Asche dieses Telefonat und sowas. Und das ist ja das Interlude eigentlich.
Ja.
Also das war am Anfang kein richtiger Song, sondern nur ein einminütiges Interlude. In der 21-Song-Version war das ein eigener Song. Und ich habe diesen Song heute Morgen gehört. Was ist das für ein Song?
Ja, also es ist, pff, ne, wie gesagt, also was macht man mit diesem Album?
Ja, ich muss mich auch, glaube ich, entschuldigen, dass ich hier in so Euphorie und
ja, ja.
Ich habe auch wenig schlechte Worte für dieses Album.
Man sieht auch nur Lächeln gerade.
Ja, das ist, also ich komme da auch richtig in Fahrt, wenn ich über dieses Album rede.
Sehr gut.
Naja, auf jeden Fall Superstar, Burn, Confessions Part 2, die haben noch so leicht überarbeitete Versionen bekommen, sind ein paar Sekunden kürzer geworden. Und es gibt insgesamt halt anstatt 17, 21 Songs, also 4 neue Songs. My Boo, Red Light, Seduction und dann gibt es noch so ein Confessions Part 2 Remix. Wo dann auch Kanye West auf einmal dabei ist. Es gibt dann auch ein paar Songs, das wissen jetzt pass mal auf, Insider-Informationen, das wissen viele gar nicht. Es gibt auch so ein paar Songs, die es gar nicht aufs Album geschafft haben, weder auf die Extended Version noch auf die Originalversion, die unter anderem von The Neptunes produziert wurden. Mhm. The Neptunes, da wo die sind, da passiert nicht viel falsch. Also die produzieren immer geile Songs. Es gibt zum Beispiel einen Song, der heißt Sweet Lies, der ist geil. Da gibt es noch einen Song, der heißt Whatever I Want.
Mhm.
Der hat es aber, glaube ich, auf die UK-Edition damals geschafft.
Richtig, ja.
Genau, also, aber das ist ein Song, den kennt man eigentlich nicht. Es waren aber eigentlich geile Songs. Also bei YouTube kann man die hören, falls das jemand interessiert. Also der hatte noch ein paar Songs, die hätten es eigentlich auch aufs Album gepackt. Am Ende sind es aber die 21 Songs geworden. Und die 21 Songs ist das, was man unter Confessions heute versteht. Wir hatten ja schon darüber geredet, dass der schon 3 Alben davor veröffentlicht hat. Das waren ja schon wirklich Banger-Alben.
Ja, ja.
Sein erstes Album, da war noch ein kleiner Junge, war nicht schlecht, aber da war er noch lange nicht so weit. Und er hat halt immer ein gutes Team hinter sich. Also auch bei Confessions, da sind ja Leute dabei. Also der größte und wichtigste Name ist wahrscheinlich Jermaine Dupri, JD, Mr. So-So Def. Also jeder weiß, was mit diesem Namen anzufangen.
Hm.
Wenn du jetzt kein Gesicht dazu hast, du hast diesen Namen auf jeden Fall schon mal in irgendeinem Song aus dieser Zeit gehört.
100 Pro. Also der ist ja auch in den USA, gerade auch in dem R&B-Hip-Hop-Bereich, ist er ja auch schon ein großer Name gewesen. Also TLC und so weiter und so fort. Der weiß, wie man Songs macht und wie man gute Songs macht. Und dementsprechend ist er da der Hauptproducer, wenn du so willst.
Dieser Mann weiß auf jeden Fall, gute R&B-Songs zu machen, also vor allem in dieser Zeit. Andere Namen waren dann sowas wie Brian Michael Cox, Jimmy Jam und Terry Lewis. Robin Thicke hat dann auch noch einen Song, bei dem er produziert hat. Damals war er noch ein Niemand.
Ein Niemand, aber
ja, aber er ist auf Confessions drauf.
Ja, ja.
Ja, also das Team, das war schon damals sehr, sehr ja, gut aufgestellt. Ich habe mal im Interview, meine ich, gehört, zu sagen, dass es unter anderem das Ziel war bei Confessions, dass man Ushers Vocals nochmal mehr in den Vordergrund bringt. Ich meine, die Vocals davor waren jetzt auch nicht schlecht, aber bei Confessions hat man es wahrscheinlich nochmal versucht, alles rauszuholen. Ja, also, ich weiß gar nicht, bei welchem Song ich anfangen soll. Also, vielleicht fangen wir bei Yeah an.
Ja, genau. Wir gehen einfach mal von oben nach unten durch.
Von oben nach unten durch. Also, Yeah ist vielleicht noch ein Song.
Geh mal aufs Intro ein, bitte.
Ja, also, das Intro ist ja auch schon, also...
Es fängt geil an.
Es fängt einfach geil an. Ich muss aber zugeben, von diesen 21 Songs, wenn ich einen Song, glaube ich, rausschmeißen müsste,
ja,
ist es Yeah.
Ja, also ich verstehe, warum.
Es passt nicht so ganz ins Theme rein, finde ich. Es ist ein geiler Song per se.
Ich glaube, Yeah ist halt der klassische...
Die Hütte abgerissen.
Genau.
Aber meistens ist es so, ich bin jemand, der Alben ganz gerne chronologisch runterspielen lässt und ich fange meistens bei Song 3 an.
Yeah.
Also ich würde, gebe ich zu. Yeah, yeah. Ich fange meistens bei Song 3 an bei dem Album. Aber wenn du mir sagst, ich muss jetzt Yeah hören, ja mein Gott.
Mein Gott.
Aber ja, so Lil Jon, das war halt so, wie bist du denn jetzt hier gelandet?
Ja, ja, das ist auch so ein klassischer Crunk.
Genau, Song, ist, halt, ne? Ist halt Crunk R&B,
ja.
Was eigentlich jetzt nicht so sehr präsent ist auf diesem Album, aber da kam halt dieser Song und die haben halt rausgehauen und auch mit Erfolg.
Der sticht tonal komplett heraus. Also irgendwie danach ist das schon, es ist eine ganz andere Art von R&B.
Auf jeden Fall, also im Vergleich zum Rest des Albums.
Ja, ja.
Aber trotzdem ein cooler Song.
Ja, klar.
Tatsächlich sollte auch gar nicht Yeah die Lead-Single werden, sondern, weißt du, welcher Song?
Nee.
Burn.
Oh, okay.
Usher wollte damals, dass Burn die Lead-Single wird, weil es eigentlich stark verkörpert, wofür das Album steht. Mm. Also, was ich diesem Song sagen? Allein,
ja,
wenn ich an den Clip denke, Palmen brennen und alles.
Der Clip ist krass.
Wahnsinn. Der Song ist auch wahrscheinlich gewidmet, damals, du hast den Namen schon reingeschmissen, TLC, seine damaligen Freundin. Chili Thomas, ja.
Ja.
Also einer der drei Mitglieder von der Band TLC. Und er war damals mit Chili Thomas zusammen. Und das ging ja dann irgendwann so ein bisschen in die Brüche. Und Burn ist anscheinend ein Song, der ihr gewidmet ist.
Mhm.
Und auch an sich, also um mal lyrisch das Ganze so ein bisschen aufzubrechen. Es geht ja auch viel... Wie sage ich das denn?
Ah ja, Confessions, ne?
Confessions, also in dem Album werden ja auch ein paar Sachen gesagt, wo man dachte, Usher?
Ja, genau.
So,
you bro.
Genau, also alles okay mit dir. Vor allem Confessions Part 2, wo es darum geht, Frau schwängern und unloyal sein und fremdgehen und Herzschmerz hier, Herzschmerz da. Wie das Album halt so ist, ne? Und Usher muss halt erstmal ziemlich viele Fragen beantworten. Weil natürlich hat er keine Frau geschwängert.
Ja, ja, ja.
So mit Chili Thomas damals, da war so ein bisschen die Frage, wie loyal er wirklich war, weil Chili Thomas sagt, Usher ist ihr fremdgegangen.
Mhm.
Also das war dann schon so ein bisschen eine Gerüchteküche. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es stimmt oder nicht stimmt. Während Chili Thomas sagt, das war der Grund, warum die sich getrennt haben, sagt Usher, es hatte andere Gründe. Ich bin nicht jetzt drin in der Situation gewesen. Nichtsdestotrotz ist, es war eine sehr hitzige Phase. Und Usher hat über Sachen halt gesungen, die ja ihn angreifbar gemacht haben.
Ja, also beziehungsweise hier nochmal ein bisschen Öl ins Feuer.
Genau,
ne?
Also man hat sich natürlich Fragen gestellt, ob das jetzt stimmt, was ich jetzt sage, dass nämlich Jermaine Dupri sich häufig in die Schusslinie gestellt hat, weil er hat gesagt, eigentlich sind die Lyrics häufig über mich.
Über mich, ne?
Die Song kenne ich auch. Genau, also Confessions Part 2.
Ja.
Hat unter anderem Inspirationen von angeblich Jermaine Dupris Leben.
Ah, und du denkst, oder es wird gesagt, dass er das nur gemacht hat, um ihn aus der Schusslinie zu nehmen?
Ich glaube, das ist ein berechtigter Grund, das zu denken. Also ich glaube nicht, dass Usher jemanden geschwängert hat.
Das glaube ich nämlich auch nicht, aber...
Aber einfach...
Es ist nicht Jermaine Dupris Story.
Ich denke schon.
Achso, doch.
Ja, 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 okay. Wenn du mich fragen würdest, ich würde sagen schon, dass es nicht Ushers Story ist.
Ja, ja.
Aber Usher singt halt über diese Story.
Ja.
Und da musst du dich natürlich fragen, warum singst
warum
du diese?
Machst du das?
Also, wenn ich jetzt eine Story oder einen Song über dein Liebesleben singen würde, dann müsste ich natürlich auch erstmal die Frage stellen, Pat, warum singst du denn darüber?
Mhm.
Ist das dir passiert? Das ist, nein, das ist die Story von Ash. Das wird ja nicht klar aus dem Song heraus.
Ist so.
Weißt du? Und das muss man halt bei diesen Songs halt erstmal aufbrechen. Und deswegen musste sich Usher halt vielen Fragen stellen. Wie dem auch sei, also wer genau jetzt in diesen Songs gemeint ist, das ist halt so eine Sache. Und das meine ich ja, diese Zeit war ja von sowas geprägt. Das sind Songs, die können uns alle da irgendwie so identifizieren. Natürlich, nicht jeder von uns hat irgendjemanden geschwängert. Aber ja, jeder von uns wurde mal das Herz gebrochen. Wir haben mal geliebt und es wurde nicht erwidert. Wir wissen, wie das ist. Und pass auf, kleine Story nebenbei. Da war ich, wie alt war ich da? 18, ich war schon volljährig, denke ich. 17, 18, 19 ungefähr. Und ich war mal feiern irgendwo und ich bin allein nach Hause gelaufen, so wirklich 3, 4 Uhr morgens. Ja, ich habe dann irgendeinen Usher-Song auf den Kopfhörern gehört und habe den laut auf der Straße gesungen.
Oh je.
Weil ich war so voll drin.
Ja, das nimmt dich mit schon, ne?
Das nimmt mich mit.
Also ich erinnere mich auch oft an Szenen bei mir zu Hause, also mit meinen Eltern noch. Und also meine Eltern fanden Usher auch mega cool. Natürlich auch geprägt dadurch, dass ich auch laut Musik gehört habe in meinem Kinderzimmer. Aber wie viele Dance-Moves und ich auch ausgepackt habe und so. Und einfach, also es ging schon mit meinen Eltern auch richtig auf die Nerven irgendwann. Ne? Also ich sehe mich einfach immer noch in diesem Kinderzimmer und du machst diesen Song an und es nimmt dich einfach mit. Ob du singst, ob du tanzt, du kannst nicht still sitzen einfach. Es ist,
Ich mag ja auch die Komponente, dass, also anders als beim Soul zum Beispiel, Soul ist, gerade so Neo-Soul, hat nicht so eine Dance-Komponente.
Nein, nein.
Das gibt es bei R&B aber häufiger, so ein bisschen Late-Night-Dance. Und wenn man auch Ushers andere Clips sieht und sowas, mit Bademantel tanzen, sich fresh machen, also da ist auf jeden Fall eine Tanzkomponente mit inbegriffen.
Er kann ja auch geil tanzen, also das muss man schon...
Ich meine, was man auch natürlich sieht, woher kommen seine Moves?
So, ne?
Dankeschön. Also ich glaube, jeder in dieser Zeit, der da irgendwie von links nach rechts gelaufen ist, hat seine Wurzeln bei Michael Jackson.
Ja, ja. Und ich glaube, Usher ist nochmal einer der Besseren.
Du meinst manche, die sollten es lieber sein lassen.
Ja, also nein, so will ich es auch nicht sagen, weil ich glaube, auf dem Level, auch also alle R&B-Künstler auf dem Level... waren sehr, sehr gut und die haben das ja alle gemacht. Also ich denke jetzt gerade an Marcus Houston oder hier O'Marion und sowas. Ne? Also,
auch eine gute Fraktion.
Ne, also gute Fraktion. Ne? Die gibt's ja da auch. Und aber ich würde sagen, Usher war irgendwie, ich meine Chris Brown, über Chris Brown brauchen wir ja auch nicht mehr reden da. Also der hat ja dann nochmal auf die Spitze getrieben, wenn du so willst.
Aber gut.
Ne? Gut. So, kommen wir auch noch irgendwann. Auch noch,
das ist meine Zeit.
Aber ich würde sagen, ich glaube, Usher war so nochmal der Gongschlag dafür.
Ja, ich glaube, von allen denen ist Usher auch an der Spitze.
Weißt du?
Also von allen R&B-Künstlern aus den 2000ern.
Ja.
Ich glaube, die meisten würden Usher an die Spitze setzen, weil er alles verbindet.
Ist so.
Er verbindet alles.
Gesanglich, aber auch tänzerisch.
Genau. Einfach.
Performance-technisch.
Das, also.
Ja. Boah, also wie du gesagt hast, ne, die Videos, das hat auch wirklich eine Rolle gespielt.
Das ist ja heute auch nicht mehr so, ne? Sehr. Also.
Du wusstest, okay, im Radio ist schon angekündigt, Burn ist der nächste Song. Die Frage stellt sich einfach nur noch, wie wird das Video dazu sein? Ne? Also, das ist ganz automatisch. Und dann malst du dir selber schon aus und keine Ahnung. Und dann siehst du halt das Video und denkst dir, ach du Scheiße, Mann.
Also ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber natürlich auch, weil es eine sehr visuelle Zeit war, im Sinne von, dass Videoclips eine große Rolle gespielt haben und größere Rolle gespielt haben. Aber ich denke auch, wenn ich an Usher denke, sehr viel an Clips. Ich habe von Bademantel erwähnt, dann denke ich dann, wie er eine Frau antanzt.
Ja, ja.
Caught Up hier zum Beispiel, Dance-Song und sowas, da kommt mir sofort hier, wie die Jungs da im Auto sitzen,
ja,
und
ja,
so,
ja,
und
ja, Outfits. Diese Schlägerei dann noch.
Genau, die Schlägerei.
Also für eine
auch,
Frau.
Auch so, auch an Michael Jackson angelehnt. Ne?
Ja, genau.
So, Dangerous-Zeiten.
Ja, genau.
Oder Bad von mir aus auch, weißt du. Oder bei Yeah, dieses blau-schwarze, das hat jeder sofort im Kopf, wie diese Lichter da sind und sowas. Ja, Usher, Atlanta mit seiner Kette auch und alles.
Ja, die Kappe.
Die Kappe, also man hat ein richtiges Bild dazu. Und heute, wenn du mich fragst, so, hast du den Song von keine Ahnung wen gesehen? Da bleiben nicht viele Videoclips hängen.
Mm, das stimmt.
Aber da, ich kann dir alle Videoclips
runterhängen. Safe.
Und das ist einfach eine geile Zeit.
Wollen wir uns nochmal auf die Songs beschränken? Auf einzelne, die du sehr besonders magst. Ich glaube, wie gesagt, das Album hat No Skips, ne? Das muss man schon so sagen.
Für mich auf jeden Fall.
Ne?
Yeah,
von mir aus, yeah. Aber.
Weil Ludacris auch cool ist.
Ja, ne? Safe. Aber ich finde zum Beispiel auch Superstar.
Ach, Junge.
Also, ist auch so dieses Safe-Pick. Ja, ja. Ash. Wow.
Aber auch geil, weil ich habe den Song auch heute Morgen gehört. Was ein Bild, so dieses, du bist mein Superstar, unterschreib mir hier in meinem Herzen, du bist meine Nummer 1.
Und ja, ich dachte...
Ja, genau so, genau da sehe ich mich.
Und ich dachte, oh Usher, wie cool du bist, ey. Du spielst jetzt mal hier Fan, ja, wow.
Ist so. Und ich dachte mir mal so, diesen Song, den singe ich meiner Traumfrau in meiner Nachbarklasse vor.
Ist so.
Mit meinen 15 Jahren.
Ja, ist so. Definitiv. Also wer schmelzt denn nicht dahin?
Ist wirklich so. Ich meine, und er kann ja auch echt gut singen.
Boah, das ist meine Güte. Wirklich. Also Superstar. Pff. Aber Simple Things finde ich auch. Ja, also was soll ich sagen? Mega geiler
was
Song.
Was soll ich sagen? Also,
etwas ruhigerer Song,
etwas
aber.
Etwas ruhigerer Song.
Einfach wie viel Soul und wie viel, ja, R&B sein da drin steckt. Das ist so.
Ich habe dieses Album, ich muss zugeben, ich habe es damals nicht gekauft.
Ja, ich habe es geschenkt bekommen.
Ich habe es, ja, aber mein Papa hat mir das damals geschenkt.
Ach so, okay, ja.
Aber er hat sich gekauft.
Ja.
Aber was ich cool fand, mein Papa, also ich habe ein paar, ich muss jetzt sagen, gebrannte CDs oder CDs im Internet damals bekommen. Und mein Papa hat sich immer Mühe gegeben. Mhm. Der hat nicht die CD einfach nur mir gegeben. Der hat auch die Albumcover Vorder- und Rückseite ausgedruckt.
Ja, das ist cool.
Und dann so, also es sah dann optisch so aus, als hätte ich eine richtige CD. Und auch wenn ich die dann die CD ins Regal gemacht habe, man sieht ja
dann wusstest du,
die CD von der Seite.
Richtig.
Dann wusste ich nämlich, welche CD, welches Album ist.
Ja.
Und es war cool. Ich hatte dann so ein paar CDs, unter anderem mal Confessions, das ich dann gehört habe. Und ja, deswegen auch, wenn ich an Confessions denke, ich habe auch diese Albumcover so krass im Kopf.
Ja, das ist iconic einfach.
Es ist so, also, ja, wie gesagt, Bad Girl kommt danach.
Ja.
Dance, also wenn dieser Song im Club läuft, dann steht gar nichts.
Heavy, heavy. That's What It's Made For ist so, ist ganz witzig, weil ich bin ja, wie gesagt, meine Eltern und sowas sind auch sehr, die mögen Musik sehr, sehr gerne. Und die sind natürlich mit einer anderen, mit einem anderen Genre oder mit einer anderen Zeit einfach aufgewachsen.
Was ist denn eigentlich so deren Prime? Also was?
Ja, sind so die 80er.
So, sag mal so ein Favorite-Sänger deiner Eltern.
Also bei meinem oder Vater Sängerin. Ganz klar Phil Collins.
Phil Collins?
Phil Collins und Lionel Richie, das sind so die zwei, die, ja, das sind seine Goats, würde ich sagen. Es gibt noch viele andere auch, also Tracy Chapman ist zum Beispiel auch eine, die wir immer noch als CD bei uns haben.
Ich sehe schon, also da wurde ja auch, ne, gerade so Phil Collins,
Lionel Richie,
das ist auch bei dir hängen geblieben.
Maximal vorgeprägt, weil wie gesagt, ich liebe Phil Collins ja auch und ich weiß, woher es kommt einfach. Aber ist halt ganz witzig, weil es gibt so ein paar Alben oder Künstler, die konnte ich sozusagen zurückgeben und Usher gehört auch dazu. Also meine Eltern hatten mit dem nichts zu tun, wenn es mich nicht gäbe. That's What It's Made For ist zum Beispiel der Favorite-Song von meiner Mom. Ne?
Krass.
Sie kennt den Text nicht. Also sie weiß textlich, weiß
sie weiß auch gar nicht, worum es geht.
Genau, das spielt auch keine Rolle. Ist auch egal, aber ich weiß immer, das ist, also ja, da bleibt sie auch nicht still stehen, sondern muss dann auch dazu grooven einfach. Und es ist, ich sehe diesen Song und ich sehe einfach immer meine Mom einfach. Wie gesagt, nicht textlich, aber ja, es ist mega geiler Song einfach. Also wie viel Soul steckt da drin? Ich muss mich wiederholen, weil ja,
dieses Album hat keinen schlechten Song.
Nee, ist so. Ah, Mann, ey, also wir könnten, glaube ich, Stunden über dieses Album reden.
Ja, also wie gesagt, das Album begleitet mich seit 20 Jahren.
Ist so, aber auch Seduction, ey. Bro, was ist das denn für ein Song?
Ich meine, dieser Song, der kam ja erst danach.
Der kam danach, aber.
Danke, dass du den mitgebracht hast. Also, das ist auch einer von den Songs. Ich wusste nicht, dass mir der noch fehlt.
Das ist heftig. Also, ich meine, ne, wenn du daten gehst, date-technisch, also, und keine Ahnung, bist irgendwie irgendwo zu Hause mit deinem Girl und sowas, und dann machst du hier, eins von den Liedern wirst du hier dann finden. Und ich glaube, du machst nichts falsch.
Ich glaube,
bringst du hier schon nach Hause.
Ja, ich glaube, du bist auf der sicheren Seite. Oder? Also die wird jetzt nicht schreien, rausrennen.
Hier, also, come on. Es setzt halt Maßstäbe in allen Belangen.
Es hat
Maßstäbe gesetzt.
Es hat keine Fehler für mich.
Nee. Und ja, ist halt auch krass zu sehen, wie, ich meine, es hat einen Chris Brown irgendwo inspiriert. Ne? Ein Chris Brown, ohne dieses Album kein Chris Brown, würde ich sagen.
Auf jeden Fall.
Kein Neo.
Und wie sie alle heißen.
Obwohl Neo natürlich auch schon geschrieben hat, ich meine, und so weiter und so fort.
Neo hat ja auch schon, also auf jeden Fall, seinen Stempel davor irgendwie gesetzt.
Klar, aber ja, Omarion, Marcus Houston, also
Also ich würde sagen schon, dass wir dann so die nächsten Jahre langsam auf den absteigenden Ast des R&B waren.
Ja.
Also auch selbst Confessions, ich meine, ich hatte zwar gesagt von Prime-Phase, aber ich würde sagen, man war sich auch nicht ganz sicher, in welche Richtung langsam R&B gehen wird. Wie seit 2010er, die sind ja einfach ein bisschen anders. Mhm. Also es gibt R&B, es gibt auch heute noch R&B, aber 90er, late 90er, also das ist nochmal ein ganz anderes Level an R&B gewesen. Und als dann 2004 dann doch noch hier das krasseste R&B-Album schlechthin kam, ich glaube, das war nochmal, wir sind noch nicht ganz weg vom Fenster.
Ja,
wie gesagt, Chris Brown kam dann, Neo kam dann, aber ja, es ist immer, ich blicke da immer mit so ein bisschen weinendem Auge hin, wenn ich merke, dass diese R&B-Zeit einfach so nicht mehr existiert und nicht mehr existieren wird wahrscheinlich.
Ja, aber woran liegt das genau? Also ich versuche das auch immer gerne so irgendwie zu begründen. Also ich habe irgendwie das Gefühl, Usher hat so die alte Welt, aber irgendwie auch noch was Neues damit reingepackt. Ja, es ist für mich schwer zu greifen, warum dieses Album ja irgendwo das letzte klassische oder große R&B-Album ist, aber was auch so klingt. Wie du es schon gesagt hast, es ist halt von der Art, wie produziert wird, ist natürlich in eine andere Richtung gegangen. Usher selbst ist in eine andere Richtung irgendwann später gegangen.
Ich würde sagen, also Here I Stand hat er noch danach gebracht.
Ja. Was unterscheidet Here I Stand von Confessions?
Ich würde sagen, also Here I Stand ist gut.
Ja,
ich mag Here I Stand sehr gerne.
Ja.
Es hat auch viele gute Songs.
Es klingt so ein bisschen erwachsener, ne?
Ja, findest du Confessions klingt nicht erwachsen?
Naja.
Also ich glaube bei Here I Stand, da ist schon so ein bisschen auch, bisschen was Neues mit drin.
Mhm.
Also zum Beispiel, dass du da noch ein bisschen mehr Hip-Hop zum Beispiel drin hast. Jay-Z ist dabei, Will.i.am ist dabei, Young Jeezy ist dabei und sowas. Lil Wayne darf mal bald noch mit dabei sein, aber der macht es dann noch cool mit Love in This Club.
Stimmt, ja.
Und
so viel zum Thema Erwachsen.
Aber der hat auch halt andere Produzenten dann dabei gehabt. Also ich glaube einfach, die Zeit, das war noch ein cooles Album, aber da sind zu viele Songs dabei, die nicht so gut waren. Also da sind gute Songs dabei, ich mag auch heute noch ein paar Namen von diesem Album, aber zum Beispiel einer von den größeren Songs damals war Moving Mountains.
Ja.
Das war schon so ein Song, der ist eigentlich ein guter Song.
Mhm.
Aber irgendwie habe ich da schon eine Richtung gesehen, die weiß ich nicht, die gefällt mir nicht so.
Verstehe.
Nicht, dass das Album schlecht war, um Gottes Willen. Also das war auf jeden Fall noch eines seiner besseren Alben. Weil später dann, also sein nächstes Album, da war es dann schon mit, also Raymond vs. Raymond, das war schon der absteigende Ast.
Ja,
also das war Anfang vom Ende, glaube ich.
Ja, ja.
Und eigentlich 2010 gibt den Cut auch schon fast von klassischem R&B her. Also Here I Stand, würde ich sagen, ist noch das letzte Album, was man zu R&B betiteln könnte, wie ich es mag und verstehe. Weil wie hat Love in This Club ist cool, Trading Places ist cool und auch Here I Stand ist cool. Also so ein paar R&B-Balladen sind auch dabei, aber teilweise nicht so gut gemacht wie bei Confessions.
Ja, also ich glaube, Confessions klingt einfach irgendwie nochmal funkier. Kann das sein? Also so, wenn ich jetzt Moving Mountains und Caught Up zum Beispiel.
Ja.
Das hat so ein bisschen.
Also ich würde sagen, du musst, also Caught Up hat eine Dance-Komponente.
Ja.
Das gibt's bei Here I Stand gar nicht so sehr. Aber ich glaube, Dance ist zum Beispiel ein Faktor, der gehört zu R&B teilweise. Und die ist halt hier präsenter als bei Here I Stand. Bei Here I Stand hast du halt, die rhythmische Komponente kommt erst im Hip-Hop. Ne? Dann hast du halt Jay-Z. Der ist auch cool. Also ich meine, Jadakiss ist ja hier auch cool dabei. Aber ja, also, wenn es dann so Will I Am und sowas, dieses.
Es ist auch ein bisschen elektronisch.
Genau, es ist elektronischer. Ja. Und das meine ich so, es wird, was heute halt sehr präsent ist im R&B oder was man R&B nennt, die Beats werden immer präsenter oder die wiegen inzwischen mehr auf. Und ich sage ja ganz häufig immer, ob ich jetzt Superstar singe, du oder sie oder er oder sie oder die.
Mhm.
Der Song ist immer geil, solange die Stimme mehr oder weniger gut performt. Aber wenn jetzt ein fetziger Rap-Beat kommt oder ein fetziger Beat oder sowas, Ja, ich glaube, meine Stimme, die macht da, der Beat badet viel mehr aus.
Ja.
Verstehst du, was ich sagen will?
Ich verstehe, ja.
Macht das irgendwie Sinn?
Macht Sinn.
Und ich glaube, damals halt, das Gesangstalent war viel wichtiger. Nicht, dass es heute komplett irrelevant ist, aber ich höre nicht Superstar wegen dieser coolen Melodie.
Ja, verstehe.
Weißt du, also ich würde Superstar nicht als Instrumental hören.
Ja, doch. Ja, kann ich nachvollziehen.
Ja, also du merkst aus der Folge heraus, es ist nicht nur ein ultra geiles Album für mich, es ist auch ein sehr emotionales Album für mich. Und es ist, wie du auch gesagt hast, ein wichtiger Meilenstein gewesen. Auch wenn R&B vielleicht heute nicht mehr das ist, was es mal war. Gerade Ushers Confessions hat für ganz große Künstler so ein bisschen den Weg geebnet. Sei es Adele, sei es Miguel, der später kam. Auch Drake So Far Gone hat so ein bisschen seine Inspiration aus Usher damals Confessions geholt. Oh, Marion. Jason Derulo. Ich meine, ich sag mal, Jason Derulo ist ein Usher-Abklatsch.
Ja.
Schon so ein bisschen, oder?
Wie wenn du auf Wish bestellst, auf jeden Fall. Für mich.
Ja, also. Ja, Jason Derulo halt, ne?
Ja.
Ja, und ich meine, wie gesagt, du hattest auch geile Leute im Team. Jermaine Dupri, Brian Michael Cox ist für mich so einer, der für mich R&B-Produzent durch und durch ist. Mhm. B2K, Mariah Carey, Destiny's Child, mit so Leuten hat zusammengearbeitet.
Ja,
das ist für mich R&B. Dieses Album ist ein Album, das ultra wichtig für mich ist. Es passt perfekt in meine Zeit. Es repräsentiert alles, was ich unter R&B verstehe und liebe. Und es ist für mich ein sehr emotionales Album und es hat durchaus seinen Stellenwert auch im Genre gehabt, in der Zeit. Und es ist für mich ein absolut zeitloses Album und bis heute immer noch in meiner Playlist.
Ja gut, cool. Ja, danke, dass du sehr, sehr emotional über dieses Album sprechen konntest. Das ist immer ganz cool zu sehen, was ein Album mit einem machen kann. Dazu, ich meine, wie gesagt, also zu Confessions, ich kann das komplett nachvollziehen. Ist jetzt auch nicht komplett neu für mich. Das ist halt immer das Schöne daran, dass man eben diese Emotionen auch bei anderen Leuten sieht. Und bei dir weiß ich natürlich ganz genau, dass dieses Album einen sehr, 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 sehr hohen Stellenwert hat. Ja, also ich glaube, es geht sehr, sehr vielen so. Ja, an sich hätten wir es, glaube ich.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte mit meinem Album. ja, es ist, wie gesagt, eins meiner absoluten Favorites bis heute. Und ich glaube, es wird auch niemand anders sein.
Hm.
Ich werde das Album mit ins Grab nehmen.
Ja, gerne. Machst du nichts falsch damit?
Auf jeden Fall.
Ja gut, ich würde sagen, dann können wir auch langsam zum Ende kommen. Also wenn euch das Ganze gefallen hat, dann abonniert gerne den Kanal, die Liedhaber. Ihr könnt uns auch gerne auf Instagram folgen und uns auch gerne schreiben per E-Mail, dieliedhaber@gmail.com. Ja, hast du noch letzte Worte für dich?
Ich merke gerade jetzt einfach, es macht voll
was. Du träumst noch ein bisschen,
es,
ne?
So. Ich bin eigentlich noch heiß, ich bin noch geladen. Also.
Ja. Ich glaube, wir müssten mal hier so ein paar Tracks mal reinschmeißen.
Ja, das ist immer so eine Sache, also. Ich kann nur jedem sagen, hört euch das Album. Was heißt, hört euch das Album an? Wer kennt das Album denn nicht? So denke ich mir gerade. Nee, aber ich finde, was du gerade gesagt hast, was das Album mit den Leuten macht. Es ist halt Kunst, Musik etc. ist ja was sehr Emotionales.
Hm.
Und ich finde das auch immer sehr spannend, was das mit Leuten macht. Und umso skeptischer gucke ich dann immer bei Leuten, die einfach gar keinen Bezug dazu haben. Die einfach Musik, das ist einfach nur da. Ich meine, natürlich, für uns ist Musik sehr wichtig, sonst hätten wir auch diesen Podcast hier nicht. Und Musik hat auch für uns einen hohen Stellenwert, vielleicht auch einen höheren Stellenwert als beim Durchschnitt. Aber ich weiß nicht, irgendwie, da sind Menschen, die produzieren so etwas Geniales, oder für mich Geniales. Und irgendwie, dass dann irgendwie Leute da draußen sind, wo Musik einfach so an denen vorbeigeht, wo Musik einfach keine Rolle in deren Leben spielt, denke ich mir manchmal, hä?
Ist schade.
Ist schade. Ohne jetzt irgendwie zu judgy zu
gehen. Genau.
Nein, also ja, von mir ganz große Empfehlung, bitte hört euch das Album an und wenn ihr mal Herzschmerz habt oder irgendwie eure Frau antanzen wollt auf der Straße, geht an diese Zeit zurück. Und in diesem Sinne würde ich sagen,
ja, wir hören uns beim nächsten Album.
Und damit wünschen wir euch an dieser Stelle einen wundervollen, entspannten Tag und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Das war eine Folge von Die Liedhaber. Präsentiert von Pat und Ash.